jüdische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er beantwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er beantwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er beantwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach: Ja, Herr. Und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ja, dieser dieses Ereignis hier ist schon etwas Außergewöhnliches, weil Jesus hier bei den Heiden ist. Tyrus und Sidon waren ja im Nordreich von Israel, und man muss nur überlegen, das war der Ort, wo die Isabel herkam, also die schlimmste Königin vom Nordreich Israels. Das war die Gegend, wo Jesus hier gerade war. Und es wird auch noch ausdrücklich gesagt, dass hier eine kananäische Frau kommt. Das heißt, hier kommt eine Kananiterin zu dem Herrn Jesus. Das war sie hatte also die Abstammung von den Völkern, eine war von dem einen Volk, das ausgerottet werden sollte von Israel. So, das heißt, sie war Teil des Volkes, das, über das Gott einen besonderen Bann verhängt hatte, dass sie eben aus dem Land ausgerottet werden sollten. Und siehe da, diese Frau hat, also hier gab es immer noch Kananiter, eigentlich durch die Nachlässigkeit der Israeliten, das war ja der eigentliche Grund. Sie war also eine Heidin, eine Nachkommen der Kananiter, und nun hört sie von Jesus und schreit zu Jesus. Und wir sehen hier, und deswegen habe ich das ausgesucht, einige wichtige Punkte, wie das Gebet einer Frau, dieser Kananiterin, dieser heidnischen Frau. Und wir sehen, warum sie betet, das sagt uns der Text auch, nämlich sie hat eine Tochter, die schlimm besessen ist. Das heißt, diese Tochter war von Dämonen besessen, und die Parallelstelle sagt, es waren unreine Geister. Nun, Dämonen sind immer unrein, das ist eigentlich klar, nur oft merken wir oder denken wir nicht darüber nach und denken einfach so abstrakten Dämon, aber wir müssen uns einfach vorstellen, jemand, der besessen ist, und jemand, der besessen war, das war immer ein Mensch, den man kannte durch besonders abscheuliche Sünden, besondere Unreinheit. Also jemand, der auffiel mit Bosheit, mit Sünde, mit Hass, mit sexueller Unreinheit, mit Unmoral. Unmoralisches Verhalten war oft der Grund sozusagen all dieses, dessen, was man im Alltag von diesen Menschen kannte und sah. So. Das ist deswegen wichtig, weil wir sehen immer wieder, dass diese Leute zu Jesus kommen und dass diese Leute Vergebung und Erlösung finden. Aber hier sehen wir, dass die Mutter für ihre Tochter betet. Aber das werden wir dann gleich nochmal anschauen. Nun, das Erste, was wir schauen wollen, ist, dass diese Frau, diese Heidin, sie betet um Erbarmen. Sie betet um Erbarmen, denn das Erste, was wir sehen, ist: Erbarme dich über mich. Sie sagt nicht, dass sie irgendein Recht findet oder einen Grund in sich findet, sondern sie betet um eine Eigenschaft. Sie betet sozusagen auf der Grundlage einer Eigenschaft, von der sie weiß, dass sie bei dem Herrn Jesus zu finden ist. Er ist jemand, der sich erbarmt. Und das ist der Grund, warum sie hier betet. Aber sie betet auch auf der Grundlage der Verheißung. Und der Grundlage der Verheißung war ja, das sehen wir hier einfach in der Anrede, denn erstens sagt sie, dass er der Herr ist und dass er der Sohn Davids ist. Und da sehen wir, dass sie etwas ganz, ganz Wichtiges verstanden hat. Dieser ist der, dem die Verheißungen gehören. Dies ist der, von dem im Alten Testament gesagt wird, dass der Erlöser kommen wird. Also, diese Frau wusste etwas von den Verheißungen und durch Gottes Gnade wusste sie, das muss der sein, dem die Verheißungen gelten. Und als Heiden sagte sie, dies ist der, dem rechtmäßig der Thron Davids gehört und damit auch alle Verheißungen, die Gott dem David gegeben hat für den zukünftigen Erlöser. Und das ist schon etwas Besonderes für diese Heiden. Und sie beklagt also ihre Not. Sie sagt, was eigentlich ihre Not ist, nämlich ihre Tochter ist schlimm besessen. Und damit sehen wir, diese Frau bringt hier eigentlich ein Fürbittegebet. Sie betet nicht in erster Linie für sich, auch weil das nicht falsch wäre, für sich zu beten. Wir wissen es im ganzen Neuen Testament. Aber sie betet hier für ihre Tochter. Und es ist damit ein sehr ermutigendes Ereignis für Eltern, die für ihre Kinder beten. Oder wenn ich für andere aus der Verwandtschaft bete oder für Ehepartner bete und so weiter. Wir sehen, es ist ein Fürbittegebet. Sie bittet, sie sucht den Herrn auf, um Erbarmen für ihre Tochter. Das ist nicht selbstverständlich, denn wie viele Leute schreiben einfach den anderen ab? Sie sagen, der ist halt so und schreiben ihn ab oder versuchen ihn aus ihrem Leben zu verdrängen, sodass sie nicht mehr belastet dadurch sind. Nicht diese Frau, sie sucht den Herrn in der Fürbitte für ihre Tochter. Und dann sehen wir etwas ganz Wichtiges. Es gibt so viele Punkte in diesem Text, aber wir wollen auch nicht uns lange aufhalten. Sie betet beharrlich. Denn es heißt hier, dass sie Jesus nachrief und sprach, erbarme dich. Und dann wird gesagt, Vers 23, er antwortet ihr nicht ein Wort. Also, sie betet, sie ruft ihm hinterher. Die Jünger werden schon unwillig, dass sie überhaupt ruft, denn die Jünger sagen dann, fertige sie ab. Und da lernen wir noch einen weiteren Punkt, sie betet trotz Widerstand. Also sie hat Hindernisse auf dem Weg. Erstens scheint es so, dass Gott nicht hört, sie betet weiter. Es ist gern auch uns aufzugehen und Gott wird auch uns in solche Situationen bringen, dass wir beten und es scheint so, als würde Gott nicht hören, als würden wir vergeblich beten. Wie wichtig ist es, weiter zu beten. Wir sehen das hier bei der Frau und wir sehen das durch die Bestätigung des Herrn Jesus am Ende. Aber wenn wir beten, müssen wir auch mit Widerstand rechnen. Und wir sollten nicht einfach nur mit Widerstand rechnen, was weiß ich, von der besessenen Tochter. Wir hätten ja sagen können, okay, sie rechnet mit Widerstand von der besessenen Tochter. Nein, der Widerstand kommt von den Jüngern. Von denen, die eigentlich ständig bei Jesus waren. Und so kann auch der Frömmste uns ein Hindernis werden, im Gebet und wenn nur unwissentlich durch irgendeine Aussage, sodass wir den Glauben verlieren wollen, mutlos werden, aufgeben. Und wir wissen von der Bibel, dass dies eins der größten Probleme war, auch im Alten Testament, dass ein Einziger, der sagte, ah, wir schaffen das nicht, ein ganzes Volk mutlos machen konnte. Hier kommt auch der Widerstand von den Jüngern. Sie widerstreben, ihnen widerstrebt das, sie betet trotz des Widerstandes. Nun, dann können wir sagen, sie betet unverschämt. Unverschämt nehme ich deswegen, weil Jesus selbst das bei der Witwe, die zu dem ungerechten Richter kommt, das als Merkmal, als Kriterium bringt, nämlich eine Haltung, die festgelegt ist, zu bekommen, worum sie bittet. Und damit in ihrer Bitte, an ihrer Bitte festhält und sich nicht abweisen lässt. Und das sehen wir, dass sie im Grunde genommen betet, obwohl Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es war ja eine Abweisung, also eine scheinbare Abweisung, ich bin nicht für dich zuständig. Oder du gehörst nicht zu meinem Aufgabenbereich. Das war ja wirklich eine scheinbare Abweisung. Und wir wissen, dass Jesus das nicht gemacht hat, weil er sie wirklich abweisen wollte, sondern weil er bestimmt hatte, dass sie durch, und auch für uns also bestimmt, dass wir durch Ausharren, durch beharrliches Gebet empfangen. Nun, warum das beharrliche Gebet? Der nächste Punkt zeigt uns das. Sie betet demütig. Warum betet sie demütig? Der Herr sagt, man nimmt nicht den Kindern das Brot und wirft es den Hunden vor. Nun, im Griechischen steht da Hündlein und das würde dann vielleicht nicht ganz so negativ klingen wie Hund, aber jeder, der Hunde hat, der weiß auch, dass da etwas Sympathisches dran ist an für sich. Aber wenn ich einfach mal überlege, ich mache trotzdem einen Unterschied zwischen Kind und Hund. Und Kind hat einen Anspruch auf dem, was auf dem Tisch ist, der Hund nur auf die Krümel. Das ist ja das, was am Ende hier rauskommt. Also der Hund hat nicht den Anspruch, dass die Kinder, heute ist es leider oft verdreht, ja, aber der Hund hatte offensichtlich keinen Anspruch darauf, das zu essen, was dem Kind gehörte und was das Kind brauchte für seine Ernährung. Aber in der Weise erkennt sie das Urteil Jesu an. Sie erkennt an, dass das Heil für die Juden ist. Sie erkennt an, dass die Verheißung den Juden gegeben ist. Sie erkennt an, dass Gott darüber sich offenbart, dass der Messias in erster Linie für sie gekommen ist. Und das kann nur jemand, der demütig ist. Jemand, der bereit ist, Gottes Ratschluss anzuerkennen, der bereit ist, sich Gottes Willen zu unterordnen, auch Gottes Vorsehung, sodass Gott in dem Sinn ein Volk erwählt und das andere nicht erwählt hat. Aber all das erkennt sie an, aber sie findet trotzdem einen Grund, in Gottes Verheißungen weiterzubeten. Und das sehen wir dann hier in dem Höhepunkt ihrer Antwort und ihres Glaubens. Aber vielleicht noch ein Punkt zu demütig. Sie betet demütig. Wenn wir beten, wird es oft so kommen, dass Gott nicht hört und scheinbar sogar noch, sodass wir scheinbar den Eindruck haben, wir sind es nicht wert, dass er hört. Und oft geben Leute dann auf. Viele geben schon auf, wenn sie beim ersten oder zweiten, dritten Mal gebetet haben. Sie bitten dreimal und dann sagen sie, ja gut, der Herr will nicht, also höre ich. Also was scheinbar fromm ist, ist letzten Endes der Hochmut des Menschen. Ich bete dreimal und höre ich auf, weil Gott nicht hört. Das wäre so wie ein Kind, das sagt, Papa, du sollst mir geben oder Papa, gib mir. Oder dann noch ein zweites Mal zu stolz ist, ein drittes Mal zu bitten oder ein viertes Mal. Wie oft ist der Stolz schon da, das Hindernis? Und schon recht, wenn es Widerstand gibt. Aber hier, sie betet demütig und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oft wird Gott uns im Gebet so lange warten lassen, was scheinbar uns wie ein Warten aussieht, ein Zögern Gottes, ist Gottes Vorbereitung, damit wir die Gabe, um die wir bitten, auch zum Segen empfangen können. Und oft wird er so an uns handeln, dass wir uns selbst verleugnen müssen, dass wir zurückkommen müssen, zu erkennen, wer wir sind. Und dass wir überheblich gehandelt haben, dass wir selbstsüchtig waren, dass wir hochmütig waren. Und all diese Dinge, Gott überführt uns oft, gerade wenn wir beten, von unseren eigenen falschen Haltungen, damit wir ihn erkennen und seine Segnungen wirklich zum Segen empfangen können, gebrauchen können. Und das sehen wir ganz oft in der Bibel. Die Zeit lässt uns das jetzt nicht weiter verfolgen, aber wir sehen, wie wichtig ist, dass wir uns demütigen unter Gottes Fügung, unter Gottes Führung. Also nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich bete für die Rettung meines Kindes oder für die Rettung meiner Frau. Und während ich dafür bete, wird mein Kind richtig frech, unverschämt, demütigt mich. ja, oder ein anderer Mensch. Wozu bin ich geneigt? Ich bin geneigt, im Stolz zu antworten, im Zorn, mit einem harten Herzen. Also statt dass ich weiter bete und vor Gott die Sache bringe und genau das mich treibt, mein Gebet umso beharrlicher werden zu lassen, werde ich zornig, reagiere, helf mir selbst und höre auf, das als Ermutigung zum Gebet zu nehmen, sondern stattdessen lasse ich mich davon abhalten, weiter zu beten. Ja, und das ist etwas, warum das so wichtig ist. Aber wir gehen noch schnell weiter. Sie weiß, zu wem sie betet. Also sie betet im Bewusstsein, zu wem sie betet. Natürlich sagt uns das auch schon, Herr, du Sohn Davids. Aber wir sehen jetzt in ihrer Antwort, was sie von dem Sohn Davids hält, was sie über ihn denkt. Sie sagt, ja, Herr. Also er sagt, man nimmt nicht das Brot. Und sie sagt, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Was sagt sie da aus über den Herrn? Sie weiß, dass ein Krümel vom Tisch des Herrn ausreicht, um all ihre Not zu lindern. Sie weiß, dieser ist so groß, dass ich nur einen Krümel brauche, um alles zu haben, was ich wirklich brauche. Er deckt meinen ganzen Mangel. Und damit zeigt sie etwas von ihrem Glauben an die Größe des Erlösers. Zweitens, sie weiß, es gibt für jeden Menschen, der seine Hoffnung auf Gott setzt, eine Hoffnung, eine Verheißung. Es gibt für jeden Menschen, der seine Hoffnung, der seine Zuflucht zu Gott nimmt, eine Verheißung. Du bist der gottloseste Mensch. Du kannst die Bibel durchsuchen, du wirst viele Verheißungen finden, zu Gott zu kommen und ihn anzurufen, um Erhörung zu finden. Der Herr sagt, wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Kommt her zu mir. Das ist eine Verheißung. Das heißt, ich schaue mich an und ich sage, ich müsste keine Verheißung haben, aber der Gott, der ein Gott des Erbarmens ist, gab selbst dem größten Sünder die Verheißung, dass wenn er kommt, er nicht vergeblich kommen wird. Und das ist etwas, was wir hier sehen. Sie weiß, zu wem sie betet. Sie weiß, dieser Gott, dieser hat genug. Auch der Krümel von seinem Tisch reicht aus für ihre ganze Not. Und sie empfängt, worum sie bittet. Sie hat überwunden. Sie hat also sie hat gebetet, um erhört zu werden. Und das ist auch etwas so Wichtiges, dass wir beten, um erhört zu werden. Nun, wenn wir das alles gesehen haben, was die Eigenschaft unseres Gebetes sein, was die Eigenschaft unseres Gebetes sein sollten, dann sollten wir zum Schluss aber auch festhalten, all diese Eigenschaften kommen aus oder zeigen uns, werden hier offenbart im Prozess dieser Geschichte, als entscheidend, weil Gott so voller Erbarmen ist. Weil Gott ein Gott des Erbarmens ist, weil Gott ein Gott ist, der Gebete erhört, weil Gott ein Gott ist, der genug Krümel hat für all meine Not, für den kein Problem zu groß ist, der aber beharrlich gesucht werden möchte. Weil Gott uns all dieses gegeben hat, gab er uns all diese Verheißungen gegeben hat, gab er uns Beispiele, die uns noch mal helfen sollen, genau darin, ihn zu sehen, in diesem sozusagen im Verhalten, sein Verhalten zu erkennen und deswegen nicht aufzuhören zu beten, sondern zuzunehmen im Gebet und das mit Beharrlichkeit. Ja, Amen.